Welttag der Poesie. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht. Heute ist nicht nur Frühlingsbeginn, Internationaler Tag der Wälder und Gletscher, sondern auch der Welttag der Poesie. So unterschiedlich diese drei Dinge auf den ersten Blick anmuten, so haben sie doch eines gemeinsam. Sie sind alle gefährdet, und zwar ebenfalls durch eine ähnliche Bedrohung, die Klimakrise. Wälder schaffen es nicht, sich schnell genug den veränderten Bedingungen anzupassen. Gletscher schmelzen dahin. Die äußere Klimakrise. Poesie geht verloren durch die soziale Klimakrise. Diese ist zu 100% menschengemacht, obwohl sie nicht nur Menschen betrifft. Hierbei kann man Abkühlung und Hitze gleichzeitig beobachten. Abkühlung zwischen den Menschen, deren Umgang mit anderen Lebewesen und der Natur. Empathie ist eingefroren. Die Hitze des Hasses, der Missgunst und des Neides haben die Oberhand gewonnen. Die Nabelschau der eigenen Befindlichkeit hat sich zur Dauereinrichtung entwickelt. Doch wer nur auf sich selbst schaut, nur meint, dass er sich selbst ständig gegen andere schützen zu müssen glaubt, weil die anderen ihm Böses wollen, wird genau das damit provozieren. Argwohn, Missgunst und Missachtung, die dazu führen, dass die Gesellschaft sich immer mehr spaltet und niemand mehr für den anderen da ist. Denn im Originalton, um mich kümmert sich auch keiner. Es ist weniger eine Erklärung, vielmehr eine Ausrede. Aber was hat das alles mit Poesie zu tun? Grundsätzlich hat es nicht nur mit Poesie zu tun, sondern mit dem Austausch mittels Literatur generell. Dabei ist die Art des Geschichtenerzählens die Art, die leicht seichter Herkunft, von mir aus von einer Liebesgeschichte erzählt oder Erotik zum Besten gibt in allen Facetten und den skurrilen Namen, die man den sogenannten neuen Genres gibt, eher mit Bedacht zu betrachten. Ich will darauf nicht eingehen, weil es mich tatsächlich nicht interessiert. Zusammenfassend kann man sie aber unter der Absicht verbreiten, wie alles andere, das zur Unterhaltung dient, nämlich um abzulenken. Es ist nichtssagend, ohne Mehrwert, dafür mit viel Ressourcenverschwendung verbunden, wie vieles, was wir produzieren und eigentlich nicht brauchen oder was uns nicht hilft. Davon möchte ich nicht reden, sondern es geht um die Poesie. Dabei handelt es sich um eine aussterbende Gattung. Sehr viele Menschen können nicht nur nichts anfangen mit Poesie, sondern sie schrecken regelrecht davor zurück. Was verbinden viele damit? Die allseits offenbar verhassten Gedichtinterpretationen, die man in der Schule durchstehen musste. Das kann ich allerdings sehr gut nachvollziehen, denn es gibt Dinge, die der Eindeutigkeit unzugänglich sind. Dazu gehört die Poesie bzw. die Lyrik. Wäre sie eindeutig, so wäre es keine Poesie, sondern Wörter, die in einer bestimmten Formation angeordnet sind und sich am besten noch reimen. Im Zweifel verpassen wir dem einen Endreim und es ist gut. Oft wird dies als Lachnummer bei runden Geburtstagen oder Hochzeitstagen oder sonstigen Feiern herangezogen. Das ist dann allerdings weniger Poesie, sondern eher als Gebrauchsliteratur zu sehen. Poesie findet sich in der Lyrik, Lyrik sind auch Gedichte. Gedichte, von denen Generationen von SchülerInnen saßen und schwitzten, zumal sie letztlich nicht auf das eingingen, was ich ihnen durch die Worte zusprechen wollte und was sie nicht zuließen, ja, nicht zulassen konnten, denn wer ständig nur daran denkt, dass er oder sie die Interpretation richtig macht, der kann sich nicht auf das individuelle Verstehen einlassen. Doch war das überhaupt gewünscht? Ganz und gar nicht. Es gab eine Deutung, die wurde vermittelt, abgeprüft und damit war es abgehakt. Ob diese überhaupt verstanden wurde oder nicht, war nicht von Bedeutung. sondern nur, dass es richtig war. Aber gibt es eine letztgültige Richtigkeit bei Interpretationen, gerade von Lyrik, also Poesie in verbalisierter Form? Deshalb ist es angebracht zu fragen, was denn damit überhaupt gemeint ist. Poesie in Form der Lyrik ist eine Verknappung bzw. Minimalisierung mit den Momenten des Ungewöhnlichen, Unvorhersehbaren, Verschobenen und Neuzusammengesetzten. Worte werden zu Bausteinen, die immer neu und ungewohnt zusammengesetzt werden und dadurch ihre Bedeutungsvielfalt bezeigen. Das Wort an sich und die Art ihrer Vergesellschaftung ist wichtig, manchmal verspielt, manchmal herausfordernd, abstoßend oder anziehend, verträumt oder enttarnend, aber niemals eindeutig. Wäre die Poesie eindeutig, gäbe es nur die eine Deutung, so bräuchte man sich nicht die Arbeit anzutun, diese Form zu wählen, sondern man könnte einen Bericht schreiben. Wohlgemerkt, ich spreche hier von der Deutung des Inhalts, nicht von der Form. Die kann natürlich seine Einteilung finden und soll es auch, nach Versmaß, nach Umfang, nach Epoche und was sich die gefinkelten LiteraturwissenschaftlerInnen noch alles ausdenken. Wobei die Epoche wahrscheinlich nicht so uninteressant ist, denn damit werden Zugänge möglich, die es sonst nicht gäbe. Natürlich ist Literatur, in welcher Form auch immer, Zeugnis der Zeit, in der sie entstanden ist. Aber es ist auch mehr. Die Sprache bzw. die Art der Sprache wird dadurch greifbar, aber eben nicht nur. Denn das zutiefst Menschliche, das gerade in Poesie seinen Ausdruck finden will, bleibt sich bis zu einem gewissen Grad gleich und macht Verstehen möglich. Ja, setzt es voraus. Aber das ist nicht das Thema. Wer meint, in der Poesie eine Eindeutigkeit festmachen zu wollen, hat es schon missverstanden. Poesie lebt von den Möglichkeiten der Interpretationen. Man könnte sie mit einem Raum vergleichen, der bis zu einem gewissen Grad eingerichtet ist, der aber erst von dem, der ihn betritt, belebt wird. Dieser sieht diesen Raum mit seinen Augen und nimmt wahr, was ihm wahrnehmenswert erscheint. Er fordert heraus, dass er belebt wird mit den Gedanken, die die Rezipientinnen einbringen. Er will gerade nicht fertig sein, sondern ausdenkfähig und würdig. Dem steht die Eindeutigkeit einer Interpretation entgegen. Ja, eigentlich schon die Interpretation an sich. Denn meine Interpretation führt nur dazu, dass ich einen Ist-Zustand analysiere bzw. das als solchen benenne, was ich dafür halte. Jedoch will er weitergeführt, ausgeführt, erweitert, erlebt und durchwandert werden. Gerade aufgrund der Verknappung, der Minimalisierung ist dies erst möglich. Und genau darin ist auch der Grund zu finden, warum die Poesie eine aussterbende Art ist, warum sie kaum mehr wahrgenommen wird und nicht der Mühe wert scheint. Der erste Aspekt ist gerade diese Offenheit, die Herausforderung, die eigene Wahrnehmung und das eigene Denken bemühen zu müssen, um zumindest irgendeine Berechtigung dafür zu entdecken. Es gibt keine Gebrauchsanweisung und keine Leitlinie. Poesie ist Offenheit und Freiheit. Und das lässt sich nicht nebenbei abtun mit einem kurzen Blick darauf, wo man danach sagen kann, ja, verstehe. Es gibt dem nichts hinzuzufügen. Es gibt jedoch immer noch etwas hinzuzufügen oder vielleicht wieder wegzugeben oder zu entfernen. Es will nicht nur mit dem Auge, dem Verstand gelesen werden, der eine abgeschlossene Botschaft darin finden soll, sondern es verlangt nach mehr Sinnen. Gerade deshalb sind es nicht lineare Sätze, die ich hintereinander reihe, konsistent und logisch, sondern ich werfe, wenn ich das möchte, all diese Vorkonstruktionen über den Haufen. Die Form wird zu einem wichtigen Bestandteil, die Form, die ich nur wahrnehme, wenn ich sie ansehe. Die Melodie, wird mit einbezogen. Melodie der Worte, des Lesens. Eine Melodie, die den Ausdruck unterstreicht oder ihn verstärkt oder ihm sogar zuwiderläuft, aber einen Teil des Bedeutsamen ausmacht. Neben den eigentlichen Worten mit dem jeweiligen Sinn, der Anordnung zu neuen Bedeutungen, tritt die Form dieser Anordnung und die Melodie der Worte. Um diese tatsächlich wahrnehmen zu können, müsste man etwas tun, was wir ganz und gar nicht mehr gewohnt sind. Ja, was uns eher irritiert, man müsste es laut lesen, um es zum Klingen zu bringen. Wie oft habe ich gehört, ich mag Lyrik, respektive Poesie eigentlich nicht, weil ich nicht weiß, wie ich sie lesen soll. Aber ab und an gehe ich zu einer solchen Lesung, denn wenn der Autor bzw. die Autorin dies selbst vorträgt, dann fange ich an, es zu verstehen. Das ist natürlich ein guter Ansatzpunkt. Und wenn wer weiß, wie es gelesen sein will, dann wohl die Person, die es geschrieben hat. Aber damit begeben wir uns wiederum in eine Falle. Letztlich, oder ist es vielleicht gar gewollt? Wir lassen uns sagen, wie es gelesen sein will. Doch ist das erschöpfend, selbst wenn es vom Schreibenden stammt? Es ist ein Teil davon, aber sicherlich nicht erschöpfend. Nehmen wir mal an, wir waren auf solch einer Lesung, kaufen hoffentlich danach das Buch, in dem diese Gedichte festgeschrieben wurden, legen es irgendwo hin, um es einige Zeit später wiederzufinden. Dann schlagen wir es auf und versuchen zunächst, die Art des Lesens durch den Schreibenden wiederzufinden. Es will uns nicht gelingen. Deshalb wagen wir etwas, wir nehmen uns das erste Gedicht her oder auch das fünfte oder zehnte oder fangen von hinten an, denn es gibt keine vorgeschriebene Reihenfolge. Jedenfalls suchen wir uns eines aus und lesen es selbst, eigenständig, und weil uns jetzt plötzlich die Führung durch eine Vorgabe fehlt, vertrauen wir darauf, dass wir das können. Und siehe da, es gelingt. Vielleicht entspricht die Art der des Schreibenden, oder? Aber sie ist ganz anders. Unsere Art, dem Gedicht im Lautlesen Melodie zu verleihen. Und plötzlich ist es, als wäre es völlig neu. Zumindest ganz anders, als wir es erlebt hatten. Und das ist auch gut so, denn damit wird es bis zu einem gewissen Grad neu für mich. Man darf nicht vergessen, man liest sich selbst immer mit. Die persönliche Situation, die Erfahrungen, die man gemacht hat, und deshalb ist es auch wert, immer wieder neu zu lesen, neu zu entdecken. So ist Poesie bzw. Lyrik niemals tatsächlich fertig. Lyrik bzw. Poesie entschließen sich den Rezipientinnen also auf mehreren Ebenen. Natürlich dem kognitiven Verstehen, dem Nachverfolgen der vordergründigen Bedeutung, aber auch ein Einfühlen in den Text, der die Logik oft genug übersteigt und dessen Begreifen nicht in Worte zu fassen ist oder zumindest nur sehr schwerlich. Dann ist noch die persönliche Ansprache, die in eine besondere Ist-Situation dessen platziert ist, der offen dafür ist. Man kann sich quasi hineinfallen lassen, wie in einen See, oder sich berieseln lassen, wie von einem sanften Regen oder einem starken, je nachdem. Oder man wird verschlungen, eingezogen in dunkle Fluten, verstörend und entsetzend, je nachdem. Vor allem aber braucht man, was die wenigsten von uns haben oder zu haben vorgeben, nämlich Zeit. Für die kurze Form braucht man viel Zeit. Da gibt es kein Ausweichen, Herumlabrieren, da muss das Wort, ja die Silbe, das Satzzeichen passen. Es ist wie ein filigranes Kunstwerk, das in seinen Einzelheiten so gestaltet sein muss, dass es ein Gesamtes, eine Einheit bildet oder auch eine zerbrochene Einheit, je nachdem. Und so, wie es viel Zeit in Anspruch nimmt, diesen poetischen Text zu verfassen, so ist es aufwendig, ihn zu erfassen. Man muss sich auch beim Verstehen, beim Lesen Zeit nehmen, darüber nachdenken, reflektieren, ihn wirken lassen, ihm Atem und Raum geben. Und genau das ist die Krux, die die Poesie zu einer, wenn schon nicht aussterbenden, so zumindest zu einer gefährdeten Art werden lässt. Man nimmt sich nicht mehr die Zeit für sie. Alles, was nicht nebenbei geht, wird ignoriert, wofür es mehr als ein oberflächliches Hinweggehen bedarf, wird als mühsam abgetan. Mühe, die man sich nicht geben will, denn das Leben ist im Ganzen schon mühsam genug. Oder ist es einfach eine Ansammlung von Oberflächlichkeiten geworden, so dass die Tiefe daraus so krass hervorstehen würde, dass man damit nichts zu tun haben möchte, weil es entlarvend ist, weil es zeigt, wie sehr wir uns in dem verlieren, was uns nichts abfordert und uns nicht berührt. Vielleicht ist es auch die Angst vor dieser Berührung, die uns davor zurückschrecken lässt. Wer weiß, wohin das führt. Vielleicht sogar zu einer Öffnung. Wir wollen uns heraushalten oder weil wir nicht zu sagen wissen, wofür das gut ist. Denn wir haben nur allzu lange gelernt, dass wir uns nur mit dem auseinandersetzen dürfen, nur in jenes Zeit zu investieren und uns erlauben dürfen, was Nutzen bringt. Nutzen meist in Form von Geld oder sonstigen materiellen Dingen. Doch Poesie ist so gesehen völlig nutzlos, aber desto sinnvoller. Sinn, der jenseits des Nützlichen, des Gebrauchswertes beheimatet ist. Deshalb ist die Poesie ein Lob auf die Nutzlosigkeit, um die Freude, das Erstaunen, das beeindruckt ergriffen sein, um seiner selbst willen und ohne weitere Anforderungen zu feiern. So, wie es ist, wenn wir einen Spaziergang machen, ohne an einem bestimmten Punkt ankommen zu wollen, sondern einfach nur, um zu gehen. Oder wir im Garten sitzen und uns von der Sonne wärmen lassen und nichts tun, vielmehr einfach nur den Moment genießen, der jetzt ist und nicht wiederkehrt. Und wenn du mich dann mit einem Lächeln erwischt, dann fragst du, warum es denn da ist, dieses Lächeln. Und ich sage dir, weil das Leben schön ist. Und das stimmt auch, oder auch nicht. Es ist einfach, weil es einlädt zu lächeln, ohne Bestimmung. Nur so. Hätte ich genauso gut sagen können. Nur so, weil mehr nicht notwendig ist. Und dann lese ich dir ein Gedicht vor. Es ist gut, du brauchst nichts zu sagen. Du darfst. Es ist ein Moment des Einverständnisses und des Gemeinsam, in das uns die Worte führen, sogar dann, wenn wir uns in unseren eigenen Gedanken zurückziehen. Dann nehme ich deine Hand und es ist alles gesagt für den Moment und dann fühle ich mich der Welt voller Love, Peace and Tofu so nahe wie nirgends sonst. Ich freue mich, dass du auch diese Episode bis zum Schluss gehört hast. Du hast Anmerkungen, möchtest deine Meinung sagen oder mir deine Gedanken mitteilen, dann schreib dies gerne in die Kommentare oder an hello@novelsforyou.com. Ich freue mich darauf. Hör wieder rein bei der nächsten Episode von Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht.